Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Gut, böse, Held, Widersacher. Das sind Stereotype, die in fast jedem Märchen vorkommen. Und genauso gegensätzlich wie ihre Charaktere war auch die Rolle von Märchen im Dritten Reich. Die Nationalsozialisten instrumentalisierten sie als Propagandainstrument, während einige Menschen in den Konzentrationslagern Märchen schrieben, um sich gegenseitig Mut zu machen. Diese Doppelfunktion hat der Münsteraner Erziehungswissenschaftler Oliver Geister genauer untersucht. Die Ergebnisse zeigt er in seinem neuen Buch »Märchen in dunklen Zeiten«. Simon Schomecker hat es gelesen und mit dem Autor darüber gesprochen.
Helga und Hilde Märchen vorgelesen. Sie sind so herrlich, die der Brüder Grimm. Richtige Volkskost.
Das schreibt Josef Goebbels am 10. April 1937 in sein Tagebuch. Der NS-Propagandaminister mochte diese Texte, weiß Oliver Geister, Erziehungswissenschaftler und Lehrer aus Münster. In seinem Buch »Märchen in dunklen Zeiten« beschreibt der Autor, wie Goebbels und andere Politiker des Dritten Reichs diese Volkskost gezielt in ihrem Sinne einsetzten.
Gerade die Märchen der Grimms waren ja sehr beliebt, vor allem bei den Kindern. Und dann kam aus meiner Sicht noch hinzu, dass sich mit den Märchen durchaus erwünschte Tugenden und Haltungen transportieren ließen. Also zum Beispiel Stärke, Mut, Kampfesbereitschaft oder auch bedingungslose Treue.
Das zeigt sich etwa in »Der Froschkönig« oder »Der eiserne Heinrich«, »Schneewittchen« und »Der Trommler«. Solche Märchen waren daher perfekte Propagandainstrumente und wurden auch in der Kinder- und Jugendstunde des Reichssenders gelesen. Dabei enthielt die Märchensammlung der Brüder Grimm nicht bloß Texte deutscher Herkunft. Aus französischen Quellen stammen zum Beispiel Aschenputtel, Dornröschen oder Rotkäppchen.
Die Volkskunde ab 33 war dann sehr stark bemüht, die Grimmschen Märchen eben als deutsche Märchen darzustellen. Die Grimms haben ja dann die Märchen sich von deutschen Erzählerinnen erzählen lassen, aber Rotkäppchen ist nun mal ein französisches Märchen und das wusste man eigentlich auch im Dritten Reich.
Neuere Forschungen zu den Brüdern Grimm belegen vermehrt antisemitische Äußerungen ihrerseits. So schrieb Wilhelm Grimm 1833 in seinem Wiesbadener Kurtagebuch:
Ich bemerke nur, dass die Juden immer mehr Überhand nehmen. Ganze Tische und Plätze sind damit angefüllt. Da sitzen sie mit der ihnen eigenen Unverschämtheit, fressen Eis und legen es auf ihre dicken und wulstigen Lippen, dass einem alle Lust nach Eis vergeht.
Dennoch, Märchen mit antisemitischen Zügen, wie zum Beispiel der Jude im Dorn, sind selten. Und es gibt auch Geschichten wie die klare Sonne, wo Juden positiv dargestellt werden. Dieser Text war im Dritten Reich verboten. Andere Märchen wiederum wurden auch für den Schulunterricht umgedeutet.
Es gibt einen Märchenpädagogen aus der Zeit, der hat zum Beispiel der Figur Rumpelstilzchen jüdische Attribute angedichtet. Also die dunkle Macht, die der Königin das Kind rauben will. Eine der abstrusten Deutungen, die mir begegnet ist, ist, dass man Rotkäppchen als deutsches Mädel sehen wollte und den Jäger mit Hitler gleichsetzte, der das Kind vor dem Wolf, dem Juden, bewahrt.
Manchen Lehrkräften genügte aber auch das nicht, wie die Aussage des amerikanischen Schulleiters Gregor Ziemer zeigt. Er konnte in den 1930er Jahren das deutsche Schulwesen erkunden.
Wo eine Volksschullehrerin ihm sagt, sie liest ihren Kindern, es waren 8-jährige Schüler, um die es ging, keine Märchen der Grimms vor, denn die seien zu altmodisch. Sie liest lieber neue, moderne Märchen vor, die besser die Propaganda sozusagen transportieren.
Oliver Geister fällt dazu das naseweise Menschlein ein. Darin wird Hitler als Mann aus dem Volk stilisiert, der sein Land Germilien rettet.
Ein Herrscher namens Prolos hat diesem Volk eingeredet, ihr solltet keine Kinder mehr kriegen, dann habt ihr viel mehr Land für euch. Und der Mann aus dem Volk, also Hitler, kommt dann später und redet dem Volk dann ein, dass sie alle ganz viele Kinder kriegen sollen, denn sie seien das auserwählte, glückliche Volk.
Zu Zu den Märchen in dunklen Zeiten, die Oliver Geister beleuchtet, gehören aber auch solche, mit denen KZ-Insassen sich gegenseitig Mut machten.
Was mir da aufgefallen ist, waren im Prinzip zwei Themenbereiche, in denen in Konzentrationslagern ein großer Mangel herrschte. Einmal geht es ums Essen. Das heißt, es gibt zum Beispiel das Märchen von der doppelten Portion, wo man sich zweimal anstellen darf, um dann endlich mal satt zu werden. Und der andere Aspekt ist natürlich der Aspekt der Freiheit.
Dieser findet sich auch in einem Märchenbuch, das von KZ-Häftlingen selbst verfasst und gezeichnet wurde.
Die haben Zwangsarbeit leisten müssen in Auschwitz, in der Zentralbauleitung und in dem Baubüro. Das ist deshalb nicht unerheblich, weil sie da Zugang hatten zu farbigen Stiften, zu Papier und auch zu Matrizen.
Damit entstand unter anderem das Märchen vom Hasen, vom Fuchs und vom Hahn, in dem der Fuchs als gefürchtetes Tier besiegt wird.
Der Fuchs sah hin, der Hahn schlug zu und schlug dem Fuchs aufs Haupt im Nu. So geht's den schlimmen Schurken meist, wenn Fremdes sie begehren dreist.
Diese Märchenbücher fertigten die KZ-Insassen oft als Andenken für ihre Familien. Erhaltene Exemplare befinden sich heute etwa im Museum der Gedenkstätte Auschwitz. Oliver Geister zeigt im Buch Bilder daraus. Abgebildet ist auch ein gemaltes Ankündigungsplakat von Hans Krasers Kinderoper Brundibar. Darin gelingt es einer Gruppe Kinder, einen bösen Leierkastenmann zu vertreiben. Das Stück wurde mehrfach im Lager Theresienstadt aufgeführt, wo auch der Komponist gefangen war. Die erste Aufführung fand heimlich statt.
Die wurde dann so erfolgreich, dass die Aufführungen dann schließlich von den Nazis sogar geduldet wurden. Sie wurden dann von den Nazis leider Gottes auch instrumentalisiert, weil sie die genutzt haben, um der Welt vorzugaukeln. In Theresienstadt herrschten menschenwürdige Zustände.
In Wirklichkeit wechselte die Besetzung ständig, weil die beteiligten Kinder reihenweise in den Tod geschickt wurden. Die Doppelrolle von Märchen im Dritten Reich konnte also gegensätzlicher nicht sein.